aber wir leben auch in keiner schönen Welt. Beziehungsweise ist die Welt tatsächlich wunderschön, nur leider ist sie mit Milliarden von Menschen bevölkert. Wenigstens wissen wir jetzt aber ein bisschen mehr, welche Menschen wir wirklich hassen sollten. Geschichten geschrieben, ein Podcast über Bücher und die Menschen, die sie schreiben. Hallo ihr lieben Buchmäuse, mein Name ist Sonja. Ich lese gerade zum zweiten Mal Verwesung von Simon Beckett und will selbst Romanautorin werden. Genau darüber sprechen wir hier. So, jetzt habe ich doch noch einen Weg gefunden, euch aktuell in meinem Lesejahr mitzunehmen, ohne dabei von Zahlen zu sprechen. Nachdem wir uns in der letzten Folge etwas in den Bergen erholt haben, wenn man bei Thrillern und Krimis von Erholung sprechen kann, wird es heute nochmal brenzlig im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sprechen nämlich über Bücher, die mich Menschen hassen lassen. Und zwar Sachbücher, die unbequeme Wahrheiten über die Menschheit sichtbar machen. Aber die sind nun mal da, also müssen wir da heute gemeinsam durch. Ich rede jetzt auch gar nicht viel um den heißen Brei herum, lasse uns direkt mit dem ersten Buch starten. Beziehungsweise mit dem ersten Autor, denn ausnahmsweise werden wir heute zuerst über die Autorinnen sprechen. Manchmal ist nämlich gerade bei Sachbüchern erstmal gut zu wissen, wer sie geschrieben hat. Außerdem, darüber sprechen wir am Schluss dieser Folge noch kurz, sind die Schreibenden auch das, was mir ein kleines bisschen Hoffnung gibt, trotz allem, was in ihren Büchern steht. Robert Mark Lehmann. Der Fotograf, Meeresbiologe und Forschungstaucher Robert Mark Lehmann ist einer der bekanntesten Tierschützer Deutschlands. Dabei hat er selbst früher im Aquarium gearbeitet und ursprünglich dabei geholfen, Fische für Aquarien zu fangen. Hier übrigens ein kleiner Exkurs, weil ich das extrem wichtig finde. Ein Großteil der Fische in Aquarien, egal ob große kommerzielle oder kleine für zu Hause, können nicht gezüchtet werden. Viele Salzwasserfische müssen also aus dem Meer gefischt und transportiert werden, wobei sehr viele Tiere diese Prozedur nicht überleben. Selbst wenn sie das tun, sterben sie oft unter den Bedingungen, in denen sie dann eingesperrt werden. Und jetzt erklär mir mal bitte jemand, warum wir es immer noch normal finden, Fische zu fangen und in kleine Wasserbehälter einzusperren. Genau das hat auch Robert Mark Lehmann in seiner Zeit im Ozeanum Stralsund selbst miterleben müssen. Seitdem reist er um die ganze Welt, um Tiere zu retten. Seine Expeditionen führen in den Dschungel, ins Meer oder die Wüste und er hat immer seine Kameras dabei, um die Rettungen der Tiere, aber auch ihr Leid festzuhalten. In den letzten Jahren hat er auch vermehrt die Missstände in der Massentierhaltung direkt vor unserer Haustür aufgezeigt. Allerdings hat Lehmann letztes Jahr beschlossen, dass er sich wieder auf gefährliche Expeditionen auf der ganzen Welt konzentriert. Unter anderem, weil die Massentierhaltung einfach zu schlimm ist, um das langfristig auszuhalten. Bei wild lebenden Tieren, sagt er selbst, gibt es wenigstens Hoffnung. Lehmann hält außerdem Vorträge, zum Beispiel in Schulen, und hat eine sehr große Reichweite auf Social Media. Vor allem um seine Exkursionen und Tierrettungen dreht sich aber sein Buch. Mission Erde. Mit den Operatives, einer Gruppe an Ex-Navy- und Army-Mitgliedern, hat sich Robert Mark Lehmann immer wieder selbst in Gefahr gebracht, um Tiere zu schützen. Schildkröten und Schuppentiere auf den Philippinen, Tiger in Indien, Orangutans in Borneo. Von diesen Missionen handelt der erste Teil seines Buches. Danach erzählt Lehmann, wie er zum Forschungstaucher geworden ist. Er spricht über seine Aquariumsvergangenheit und er nimmt uns jeweils in einem Abschnitt des Buches mit zu den Haien und zu den Orcas. Nur, dass diese Reisen nicht immer ins Meer führen, sondern oft genug auf illegale Fischmärkte, wo sie aufgestapelt liegen. Neben all diesen Tieren geht's in Mission Erde auch sehr viel um Menschen. Natürlich um Lehmann selbst, aber auch um andere aktive Tierschützer. Die Operatives sind auf der ganzen Welt unterwegs, aber auch vor Ort werden sie immer von Menschen empfangen, die ihr Leben für Tiere einsetzen. Ingrid, deren Leben auf Neuseeland sich komplett um Orcas dreht, Didi, der sich um einige der letzten 79 Sumatra-Nashörner kümmert, und ja, 79 auf der ganzen Welt, Harsh und Poonam, die freilebende Bengal- und Königstiger in Indien beschützen. Davon gibt's in freier Wildbahn, als das Buch 2021 erscheint, übrigens noch 120. Alleine der Tiger King, Joe Exotic, den man von Netflix kennt, hatte mehr davon in seinem privaten Zoo in den USA. An dieser Stelle könnte man sich fragen, wie dieses Buch dann in die heutige Podcast-Folge passt. Da setzt sich also ein Mann gemeinsam mit anderen Menschen für Tiere ein, das ist doch schön. Warum ich deswegen Menschen hasse, hat den gegenteiligen Grund, denn was glaubst du, wovor Menschen diese Tiger, Orcas und Nashörner beschützen? Vor anderen Tieren wohl kaum. Mission Erde ist zwar einerseits eine Erzählung des Tierschutzes, vor allem geht's aber auch darum, was Menschen den Tieren antun. Dass Menschen lebenden Haien die Flossen abschneiden und sie zum Sterben zurück ins Meer werfen. Dass Menschen einfach Wildtiere fangen und sie einsperren, um sie dann in aller Ruhe anschauen zu können. Dass Menschen den paar Nashörnern, die noch am Leben sind, die Hörner abschneiden, um sie am Schwarzmarkt zu verkaufen. Überhaupt geht's dabei ganz oft um Profit. Aber sogar das greift zu kurz, weil klar, die reichen weißen Männer, die zum Spaß Tiger jagen, um eine Trophäe für ihr Büro zu haben, die machen das, weil es ihnen eine perverse Freude macht. Was aber in Mission Erde ganz oft mitschwingt, ist auch, dass es viele eben nicht zum Spaß machen. Oft ist das grausame Fangen und Töten der Tiere das einzig verfügbare Mittel, um die eigene Familie am Leben zu halten. Der wahre Grund, warum ich durch Mission Erde die Menschheit hasse, lautet also: Menschen haben eine Welt geschaffen, in der Menschen wirklich schlimme Dinge mit Tieren machen. Selten aus Freude, manchmal für Profit und ganz oft, um selber zu überleben. Auch wenn es also ziemlich wütend macht, würde ich euch das Buch ans Herz legen. Es macht auf Dinge aufmerksam, die sonst nur im Verborgenen passieren, aber das macht sie eben nicht weniger real. Und wenn Menschen wie Robert Mark Lehmann schon ihr Leben für den Tierschutz riskieren, dann können wir ein Buch darüber lesen und mit dem Kauf des Buches auch seine nächste Mission Erde finanzieren. Du kannst aber übrigens auch direkt an die Mission Erde e.V. spenden. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Buch, das mich nicht wegen grausamen Taten die Menschheit hassen lässt, sondern wegen Untätigkeit. Zuerst sprechen wir aber über die Autorin. Helga Kromp-Kolb ist eine österreichische Meteorologin und Klimaforscherin. Bekannt ist sie vor allem für ihr Engagement für den Klimaschutz und das schon seit mehr als 50 Jahren. 2005 wurde sie als Wissenschaftlerin des Jahres ausgezeichnet. Außerdem war sie Präsidentin des Forums Wissenschaft und Umwelt, das österreichische Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen Fachbereichen zusammenbringt. Eben weil sie sich schon so lange für den Klimaschutz engagiert, wird Helga Kromp-Kolb auch als Österreichs Klimapionierin bezeichnet. Warum sie schon so lange kämpft und warum wir trotz ihr und vielen anderen Klimaschützern trotzdem immer weiter in die Klimakatastrophe schlittern, darum dreht sich ihr Buch. Für Pessimismus ist es zu spät. Helga Kromp-Kolb erklärt auf 190 Seiten zunächst, was in den letzten 50 Jahren schiefgelaufen ist. Vom Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Aufschwung, der gleichzeitig den Klimawandel vorangetrieben hat, bis zu der Frage, warum wir in der Covid-19-Pandemie so schnell handeln konnten, in der Klimakrise aber nicht, beschäftigt sich die Autorin mit dem Versagen der Menschheit in den letzten 50 Jahren. Denn ja, so lange wissen wir schon, dass wir unserem Planeten aktiv schaden. Die ersten Wissenschaftler haben das schon vor über 100 Jahren festgestellt. Kromp-Kolb skizziert außerdem die Klimaapokalypse und erklärt, was es mit Kipppunkten auf sich hat. Das sind Veränderungen des Klimas, die den Klimawandel noch weiter beschleunigen und sich weder rückgängig machen noch aufhalten lassen. Zum Beispiel sind im Permafrost, zum Beispiel in Sibirien oder an den Polen, riesige Mengen an Methan gespeichert. Wenn das Eis schmilzt, wird Methan freigesetzt, das die Atmosphäre noch weiter aufheizt. Und das kann man nicht einfach so wieder einfangen und einfrieren. Erst auf den letzten etwa 20 Seiten des Buches gibt Helga Kromp-Kolb einen Einblick in ihre Vision der Zukunft. Sie beschreibt eine Welt, in der wir Menschen plötzlich doch den Vorteil des Klimaschutzes sehen und umdenken. So ziemlich jeder Bereich unseres Lebens müsste sich nämlich ändern, damit wir die Klimaapokalypse noch aufhalten können. Vieles davon würde unser Leben auch tatsächlich verbessern, zum Beispiel indem wir weniger Geld für unnötige Konsumgüter ausgeben oder grüne, autofreie Städte bauen, die sich im Sommer nicht mehr komplett aufheizen. Ich muss an dieser Stelle leider ehrlich sagen, ich glaube nicht an diese Zukunftsvision. Das Buch heißt zwar, für Pessimismus ist es zu spät, aber ich bin nicht pessimistisch, ich bin eher realistisch. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo das Klima schon immer Thema ist. Meine Eltern haben sich schon für die Umwelt engagiert, bevor ich überhaupt geboren wurde. Und genau deshalb wusste ich schon sehr vieles, das in diesem Buch drinnen gestanden ist. Die Angst, die das Buch erzeugt, die habe ich schon. Aber sie schlägt bei mir leider trotz der Zukunftsvision nicht in Optimismus um. Ich empfehle dir dieses Buch, wenn du dich bisher kaum mit der Klimakatastrophe und dem Umweltschutz beschäftigt hast. Es kann dir die Augen öffnen und dich, deshalb ist es auch in dieser Folge mit dabei, ziemlich wütend auf die Menschheit machen. Du wirst es immer wieder weglegen und dich fragen, warum zur Hölle machen wir nichts? Genau diese Frage beantwortet tatsächlich das nächste Buch, aber natürlich sprechen wir erst über den Autor. Chris Christian Stöcker ist ein bekannter Wissenschafts- und Klimajournalist aus Deutschland. Er hat einen Doktor in kognitiver Psychologie und leitet den Masterstudiengang für digitale Kommunikation an der HAW Hamburg. Als Journalist ist er schon seit über 20 Jahren tätig. Bis heute hat er beim Spiegel eine wöchentliche Kolumne unter dem Titel »Der Rationalist«. Stöcker hat außerdem schon mehrere Sachbücher veröffentlicht, unter anderem über Anonymous und das Metaverse. 2020 ist sein Bestseller »Das Experiment sind wir« erschienen, das sich um die exponentiellen Veränderungen dreht, mit denen wir Menschen klarkommen müssen. Das Buch habe ich noch nicht gelesen, denn heute geht's um seine neueste Veröffentlichung von 2024. Männer, die die Welt verbrennen. Wer sich mit der Klimakrise beschäftigt, muss sich immer wieder fragen, warum wir nicht handeln. Spätestens seit den 80er Jahren wissen wir, dass wir dem Planeten schaden, dass wir nicht unendlich Öl und Gas zur Verfügung haben, dass immer mehr Klimakatastrophen auf uns zukommen. Es gibt kein anderes Thema, in dem sich so viele Wissenschaftler aus der ganzen Welt und aus verschiedensten Fachbereichen so einig sind wie über den Klimawandel. Warum also gibt's immer noch so viele Menschen, die ihn für eine Lüge halten? Warum haben wir nicht längst auf erneuerbare Energien umgestellt, die nicht nur klimafreundlicher, sondern auch deutlich günstiger sind? Männer, die die Welt verbrennen, beantwortet genau diese Fragen. Vielleicht denkst du wie ich zuerst an die Milliardäre aus den USA, die ständig negative Schlagzeilen machen. Die ganzen Tech-CEOs richten sicher auch genug Schaden an, aber um die geht's heute ausnahmsweise nicht. Auch Trump ist natürlich Teil der Geschichte, aber nicht im Fokus, was ich jetzt nur betone, weil das ihn massiv nerven würde. Vor allem geht's um Männer, die an Gas und Öl verdienen und das auch weiterhin tun wollen. Sie sind ein wesentlicher Grund, warum wir es nicht schaffen, die Klimakrise zu stoppen. Und ja, das hört sich paranoid und nach einer Verschwörungstheorie an, aber wie Stöcker selbst schreibt, wenn sich all das ein bisschen nach einer Verschwörungserzählung anhört, dann liegt es daran, dass es sich in diesem Fall um eine reale Verschwörung handelt. Und zwar eine mit einem sehr langen Atem, sehr viel Geld, konkreten Zielen, einem Plan zu ihrer Verwirklichung. Und in meinen Worten, mit einem Mann, der nicht aufhören will, die Welt zu verbrennen. Aber fangen wir von vorne an. Die Firma Koch Industries, von der ich vorher noch nie was gehört hatte, wurde 1940 von Fred Koch und Partnern gegründet. Damals noch unter dem Namen Wood River Oil and Refining Company drehte sich das Geschäftsmodell um die Gewinnung von Öl und die Herstellung von Benzin. Nach seinem Tod wurde das Unternehmen in Koch Industries umbenannt und größtenteils, zu jeweils 42%, an seine beiden Söhne Charles Koch und David Koch vererbt. Heute ist Koch Industries das zweitgrößte Unternehmenskonglomerat in den USA, das sich in Privatbesitz befindet. Und den Koch-Brüdern liegt seit Jahrzehnten sehr viel daran, dass ihr Geschäftsmodell weiterlebt. Obwohl es den Planeten zerstört und der gesamten Menschheit die Chance auf eine lebenswerte Zukunft nimmt. David Koch ist vor einigen Jahren verstorben. Charles Koch ist 90 Jahre alt und mit einem Vermögen von etwa 73 Milliarden US-Dollar an 25. Stelle der reichsten Menschen der Welt. Und wir alle bezahlen dafür. Denn die letzten 40 Jahre hat Koch alles dafür getan, dass er weiterhin Öl und Gas aus der Erde holen und verkaufen kann. Dabei war ihm und seinem Bruder völlig egal, was sie anrichten und zu welchen Mitteln sie dafür greifen müssen. Koch hat es tatsächlich geschafft, über Jahrzehnte immer wieder Zweifel am Klimawandel zu sehen, obwohl wir längst wissen, dass es keine Zweifel gibt. Das hat er vor allem durch Bestechung und Propaganda geschafft, aber nicht alleine. In Männer, die die Welt verbrennen, geht es immer wieder um Charles Koch, aber auch um andere sehr mächtige Männer. Vielleicht kennst du Rupert Murdoch. Der gebürtige Australier ist Medienunternehmer, inzwischen auch über 90 Jahre alt und etwa 22 Milliarden US-Dollar reich. Bekannt ist er vor allem als Gründer von Fox News in den USA und Sky News in Australien. Echten Propagandamaschinen, die seit Jahrzehnten großen Schaden mit ihren Lügen anrichten. Fox News tarnt sich zwar als Nachrichtensender, hat aber durch Lügen sehr große Anteile daran, dass in den USA besonders viele Menschen nicht an den Klimawandel glauben. Und natürlich daran, dass Trump überhaupt Präsident geworden ist. Auch Sky News hat das Gleiche übrigens erfolgreich in Australien geschafft. Allerdings sind dort die Auswirkungen der Klimakrise schon deutlich spürbar, durch riesige Brände zum Beispiel. Das hat in den letzten Jahren tatsächlich dazu geführt, dass ein Großteil der Australier trotz Sky News an den Klimawandel glaubt und entsprechend Parteien wählt, die etwas dagegen unternehmen wollen. Ganz ehrlich, mir ist bei Männern, die die Welt verbrennen, immer wieder schlecht geworden, weil ja, ich hasse diese Männer wirklich. Wenn du jetzt denkst, dass uns in Europa das alles gar nicht so betrifft, falsch gedacht. Diese Männer finanzieren nämlich auch viele Parteien in Europa, außerdem betreiben sie das sogenannte Atlas-Netzwerk mit, eine Vereinigung rechter Parteien und Gruppen, die allesamt den Klimawandel leugnen. Das ist nämlich viel einfacher, wenn man gleichzeitig die Migration als angeblich größeres, dringendes Thema vorschiebt. Mal abgesehen davon, dass die Klimakrise nur immer mehr Menschen nach Europa treiben wird, aber das wollen diese Parteien natürlich nicht hören. Auch die AfD in Deutschland und die FPÖ in Österreich, inklusive ihrem angeblichen Fernsehsender FPÖ-TV, der ähnlich zu Fox News nur Propaganda verbreitet, werden durch Koch, Murdoch und das Atlas-Netzwerk unterstützt. Klar, wer weiterhin die Welt verbrennen will, der möchte auch in Europa keine Parteien an der Macht haben, die sich für das Klima und Menschenrechte engagieren. Falls du übrigens Zweifel daran hast, was ich gerade erzähle, ganze 70 Seiten des Buches von Christian Stöcker bestehen nur aus Quellen für seine Aussagen. Und das für ungefähr 240 Seiten Inhalt. Ich könnte hier jetzt noch ewig weiterreden und ich würde jedem von euch definitiv empfehlen, dieses Buch selbst zu lesen. Da stehen wirklich schlimme und schockierende Dinge drin, aber es beantwortet wenigstens die Frage, warum tun wir nichts gegen den Klimawandel? Die Antwort ist relativ simpel, es wird sehr viel Geld und Mühe investiert, die Menschheit für blöd zu verkaufen, nur um noch mehr Geld zu machen. Für mich tun sich dabei übrigens neue Fragen auf, für deren Beantwortung ich wohl ein paar Milliarden mehr am Konto haben müsste. Zum Beispiel, warum hat Koch Industries nicht in den 80er Jahren schon beschlossen, in erneuerbare Energien zu investieren? Die hätten sich Milliarden für Propaganda und Bestechung sparen können und stattdessen eine zukunftsfähige Industrie aufbauen. Eine Sache hat beim Lesen übrigens besonders wehgetan. Das Buch ist 2024 erschienen und während Stöcker darin viel beschreibt, was Trump in seiner ersten Amtszeit kaputt gemacht hat, war der Autor teilweise sogar hoffnungsvoll. Zum Beispiel über den IRA, den Inflation Reduction Act von Biden, der durch Steuerreduktionen für nachhaltige Investitionen wesentlich zum Klimaschutz beigetragen hat. Ja, was soll ich dir sagen, der wurde in den ersten Amtstagen von Trump wieder gekippt und an einer Sache habe ich keinen Zweifel, die Männer, die die Welt verbrennen, sind auch daran schuld. Diese Folge erscheint ungefähr ein Jahr später und erst vor wenigen Tagen hat Trump Treibhausgase für nicht gesundheitsschädlich erklärt, natürlich ohne jeglichen vernünftigen Grund. Dafür sicher für eine gewaltige Spende der Kochs und Murdochs dieser Welt. Gut, jetzt musste ich einmal kurz durchatmen. Ich weiß, das hier war keine schöne Folge, aber wir leben auch in keiner schönen Welt. Beziehungsweise ist die Welt tatsächlich wunderschön, nur leider ist sie mit Milliarden von Menschen bevölkert. Wenigstens wissen wir jetzt aber ein bisschen mehr, welche Menschen wir wirklich hassen sollten. Falls du dich jetzt genauso wie ich etwas machtlos fühlst, habe ich auch noch was für dich. Am Ende von Mission Erde gibt's eine Liste mit 40 Dingen, die jeder von uns für das Klima tun kann. Nummer 18 hast du gerade schon gemacht, nämlich einen Podcast zu hören oder ein Buch zu lesen, das sich um genau solche Themen dreht. Am besten machst du mit Nummer 35 weiter und erzählst anderen Menschen davon. Was du außerdem gemütlich von zu Hause aus machen kannst, ist Nummer 37 Petitionen unterschreiben und Nummer 16 an wichtige Organisationen spenden, zum Beispiel eben an die Mission Erde e.V. Und auch wenn sich's manchmal sinnlos anfühlt, es ist weiterhin wichtig, weniger Fleisch zu essen, mal Bahn statt Auto zu fahren, tierversuchsfreie Kosmetik zu kaufen und so weiter. Das steht auch alles auf der Liste von Robert Mark Lehmann. Und ich lasse mich sicher nicht von Männern, die die Welt verbrennen, davon abhalten. Dafür kenne ich auch einfach zu viele gute Menschen, die sich für die Tiere, die Umwelt und andere Menschen einsetzen. Und das bringt mich zurück zu meinem Punkt vom Anfang. Nach dieser Lektüre könnte ich jetzt nämlich ziemlich hoffnungslos sein. Es gibt aber eben auch Menschen wie Robert Mark Lehmann, Helga Komp-Kolb und Christian Stöcker, die mir mit ihren Büchern auch wieder mehr Glauben an die Menschheit geben. Einfach, weil sie sich hinsetzen und sich mit den unangenehmen Themen beschäftigen, obwohl sich, wie wir heute gelernt haben, mit dem Gegenteil viel mehr Geld verdienen lässt. Vielleicht hilft das auch dir, die Wut aus der heutigen Folge etwas abzubauen. Den Rest nehmen wir aber direkt mit in die nächste Folge, denn dann sprechen wir über ganz schön wütende Bücher. Wenn du jetzt auch Geschichte schreiben willst, dann gib meinem Podcast gerne 5 Sterne, abonniere ihn und hör beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, bleib mausig, wenn du willst. Geschichten geschrieben, ein Podcast über Bücher und die Menschen, die sie schreiben.